Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Er war ein Wunderkind, aber er hat es überlebt und wurde auch als Erwachsener noch bewundert. Josef Joachim, einer der berühmtesten Geiger der Musikgeschichte. Freund von Robert und Clara Schumann, Johannes Brahms und vielen anderen. Eine Musikerpersönlichkeit, ohne die die Musikgeschichte anders verlaufen wäre. Und weil er in Ungarn geboren wurde, betont man ihn auf der ersten Silbe Joachim. Sein Leben und Wirken, das erforscht man am Brahms-Institut in Lübeck. Und die Forschung hat durch einige wertvolle Neuerwerbungen neue Impulse erhalten. Welche das sind, darüber habe ich mit Wolfgang Sandberger gesprochen, dem Institutsleiter. Zuerst aber ging es in unserem Gespräch um die Bedeutung von Josef Joachim.
Ja, er ist ja eine wirklich international agierende Figur gewesen, ein sensationeller Geiger, schon als Wunderkind, entdeckt ja auch von Felix Mendelssohn Bartholdy, aber eben eine Persönlichkeit, die so enorm vielseitig gewesen ist, nicht nur jetzt als Solist, sondern eben auch als Gründungsdirektor der Königlichen Musikhochschule in Berlin, also institutionsgeschichtlich sehr, sehr wichtig für die Musikerausbildung in der Grundidee bis heute, ja. Und dann eben auch noch als feinsinniger Quartettspieler, denken wir mal so an die klassischen Streichquartettabende, die wir heute ja noch kennen, mit Haydn, Mozart und vor allem Beethoven als Kernrepertoire. Das geht ganz sicher auf Joachim und sein Quartett zurück. Ich habe ihn übrigens hier hinter mir im Brahms-Institut, auch im wahrsten Sinne des Wortes, mit seinem Quartett so im Nacken. Und zwar ein wunderbares Bild hier von Ferdinand Schmutz, eine Radierung im Goldrahmen, wo man ihn als Quartettspieler sieht. Und die Noten kann man sogar lesen auf diesem Bild. Er spielt nämlich da gerade das Rasumowski-Quartett Nummer 3 von Beethoven.
Ja, nicht umsonst ist ja der Forschungsschwerpunkt zu Joachim am Brahms-Institut angegliedert. Das war vielleicht die berühmteste Künstlerfreundschaft Joachims, aber natürlich nicht die einzige. Wie hat er denn Brahms und andere Komponisten beeinflusst?
Ja, die Auseinandersetzung mit Brahms ist natürlich eine sehr freundschaftliche, schwärmerische zunächst. Die machen Kontrapunktstudien zusammen, die zeigen sich ihre Kompositionen, die zeigen sich Choralaussetzungen. Also da ist der Austausch sehr, sehr eng zunächst. Und dann ist er natürlich als Geigenvirtuose der zentrale Ansprechpartner für ihn auch bei dem Violinkonzert. Brahms ist ja nicht der Einzige, der ihm ein Violinkonzert gewidmet hat. Robert Schumann, Antonín Dvořák, Max Bruch, und da spielt Joachim natürlich immer als der Geigenexperte dann eine Rolle. Das Verblüffende so ein bisschen in dem Zusammenspiel mit Brahms, da wo Joachim so sich ein bisschen kritisch auch mal äußert, die Stelle wäre zu schwer vielleicht oder für Leute, die nicht so eine große linke Hand haben wie er, schwer sozusagen zu greifen, dass Brahms die konkreten Änderungsvorschläge gar nicht so richtig realisiert, sondern eigentlich bei seinen Ideen dann so bleibt in dem Zusammenspiel. Die Freundschaft gerät auch zwischendurch in Krisen. Das hat vor allem etwas auch mit der Scheidungsaffäre der Joachims zu tun, wo sich Brahms dann eindeutig auf die Seite der Frau, eine ganz tolle Sängerin gewesen, ja Amalie Schneeweiß, stellt. Das belastet diese Freundschaft am Ende, aber sind die beiden dann doch wieder auch sehr eng vertraut am Lebensende.
Er ist ja der einzige Geiger seiner Generation, von dem es noch Aufnahmen gibt. Da ist er schon über 70 Jahre alt. Die Tonqualität ist alles andere als Hi-Fi. Aber was weiß man denn über sein Spiel? Wie haben es Zeitgenossen beschrieben?
Ja, also diese Aufnahmen des über 70-Jährigen sind ja schon sehr berührend. Erstaunlich gespielt, ohne Vibrato oder fast ohne Vibrato. Und man kann an diesen Aufnahmen sehr viel über das zeitgenössische Spiel allgemein, aber speziell natürlich auch von Joachim hier heraushören, trotz der schlechten Tonqualität. Und zwar mit einer gewissen freien Agogik nähert er sich dieser Musik, auch mit hörbaren Lagenwechseln, sogenannten Portamenti, sind ja heute sehr verpönt, aber doch als Ausdruck damals nach Art eines Sängers fast so agierend. Und dann ganz wichtig, Bach-Aufnahmen. Auch das ganz bezeichnend, dass er eben Bach gespielt hat. Und damit distanziert er sich sicher auch von seiner jüdischen Herkunft. Also Bach als nationale deutsche Identifikationsfigur, das spielt für Joachim zeitlebens eine große Rolle. Überhaupt die Idee einer spezifisch deutschen Musik, möchte ich mal sagen. Was ist das für ihn? Ganz salopp formuliert sind das die drei großen Bs, Bach, Beethoven, Brahms. Und das spielt für ihn eine sehr große Rolle.
Und jetzt wollen wir natürlich auch noch mal kurz hören. Josef Joachim 1903 mit Musik von Johann Sebastian Bach. Musik unglaublich. An Gregor hören wir hier, der noch zur Goethezeit geboren wurde, Josef Joachim. Wolfgang Sandberger, Sie haben vorhin den Zwiespalt angesprochen, der Joachim sein Leben lang begleitet hat. Er war Jude, ließ sich später taufen und galt als Inbegriff der deutschen Geigenschule. Wie verlief denn die Joachim-Rezeption dann weiter, gerade auch nach 1933?
Man muss auf jeden Fall sagen, dass die Joachim-Rezeption natürlich durch den Nationalsozialismus sehr gelitten hat. 1938 wird in Berlin ja das Joachim-Denkmal von Otto Lessing abgebrochen, im alten Konzertsaal der Musikhochschule, ausgerechnet jener Musikhochschule, die Joachim ja einst gegründet hatte. Und schon zwei Jahre zuvor hatten die Nationalsozialisten in einem Willkürakt zwei weitere Joachim-Büsten sowie Porträts des Geigers auf den Haufen geschmissen, mit der Aufschrift versehen: Juden raus. Das heißt, der Name Josef Joachim, der soll damals quasi aus der deutschen Musikgeschichte einfach gestrichen werden. Es hat dann auch lange gedauert, gerade in Deutschland eben nach dem Zweiten Weltkrieg, bis man sich wieder für diesen Geiger und Komponisten interessiert hat. Aber da zeigt sich eben, dass das Interesse an Joachim doch eher ein jüngeres in der Musikwissenschaft ist.
Gibt es eigentlich noch weiße Flecken in der Joachim-Forschung?
Interpretationsgeschichte zum Beispiel ist ein ganz großer Bereich, der mich persönlich auch sehr stark interessiert. Also die Quartettnoten sich so heranzuziehen, wie spiegelt sich sozusagen in diesen Quellen, weil wir ja nur diese wenigen Aufnahmen haben, die Interpretationskultur von Joachim, gerade so im Gegensatz dann vielleicht zu dem spanischen Pablo de Sarasate oder zu einem jungen Mann dann wie Fritz Kreisler, den er ja auch verfolgt hat noch, oder zu anderen Geigenschulen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr spannend und interessant, dem mal wirklich grundsätzlich nachzugehen, aber eben auch eine solche jüdische Biografie im 19. Jahrhundert, die mal genau auszuloten in ihrer Ambivalenz auch zwischen dem, was dann für Joachim wichtig gewesen ist. Also wie erschütternd er zum Teil auch selbst den Antisemitismus ja da internalisiert hatte in der Auseinandersetzung etwa mit Wagner, der ja über das Judentum in der Musik geschrieben hat, und wie ängstlich Joachim da mal eine Komposition zeigt und sich fragt, was Wagner wohl sagen wird, ob man da Jüdisches erkennen könne daraus. Also wie erschütternd das ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch die ganze Konzerttätigkeit ist natürlich bis heute in seinem internationalen Wirken noch nicht bis in alle Winkel ausgeleuchtet. Da gibt es noch viele, viele Flecken sozusagen, die dann auch der Forschung noch harren.
Die von ihm gegründete Musikhochschule in Berlin, die gibt es noch. Das ist heute der Bereich Musik der UdK, der Universität der Künste. Spiegelt sich das Wirken von Joachim eigentlich auch noch an anderer Stelle wieder heutzutage?
Ja, ich denke, natürlich ist er eine international beachtete Figur. Es gibt die amerikanische Joachim-Forschung. 1991 wird in Hannover der internationale Josef-Joachim-Wettbewerb gegründet. Ich denke, dass gerade für Geigerinnen und Geiger er natürlich eine zentrale Schlüsselfigur ist. Man beschäftigt sich im Unterricht mit ihm, man beschäftigt sich natürlich mit seinen Kadenzen, die er zu den großen Violinkonzerten geschrieben hat. Also insofern ist er durchaus immer noch präsent und eine Figur, die natürlich auch in seinem Wirken, in diesem Zusammenspiel der unterschiedlichen Funktionen, die er hatte, eben auch doch eine wichtige Figur für die Geschichte einerseits ist. Aber wenn man sich auch erinnert an das, was er sozusagen geprägt hat, dann ist das etwas, was doch sehr eng mit der spezifisch deutschen Musikkultur eben zusammenhängt.
Sagt Wolfgang Sandberger, Professor am und Leiter des Brahms-Instituts in Lübeck. Dort ist auch der Forschungsschwerpunkt zu Josef Joachim angesiedelt. Und der hat gerade neue Impulse erhalten durch wertvolle Neuerwerbungen. Deutschlandfunk Kultur, die Tonart am Vormittag.